Ihr lieben Geschwister, ich freue mich, hier bei euch zu sein. Und es ist gut, dass wir uns Zeit nehmen zusammen zum Thema Ehe und Familie, weil die Ehe eine Erfindung ist von Gott. Und Gottes Erfindungen sind immer gut und funktionieren auch. Es ist tatsächlich so, nach dem Wort Gottes, und wir werden uns viele Schriftstellen anschauen, dass Gott Ehen gestiftet hat, dass Gott damit einen Plan hat. Und es ist der Wille Gottes, dass wir alle in diesem Standort für Ehe leben können, den Gott vorgesehen hat. Niemand soll dahinter zurückbleiben oder in einer Art und Weise ein Leben führen, was schwierig ist oder anstrengend oder im Streit oder in Zerwürfnis. Sondern Gott hat vorgesehen, dass wir in der Ehe glücklich sind, ein erfülltes Leben führen und ein Leben im Segen. Und ich möchte das einfach zur Ehre Gottes bezeugen, dass ich das meiner lieben Frau jetzt über 20 Jahre erleben darf und dass es von Jahr zu Jahr besser wird. Obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, weil es schon am Anfang so gut war, aber jetzt ist es noch besser. Und von daher möchte ich heute Abend beginnen mit den Fundamenten, die wir unbedingt brauchen, weil wir in einer Gesellschaft leben, und der Geist der Welt ein total anderes Konzept von Zusammenleben oder von Partnerschaft hat. Und das, was Gott da eigentlich vorgesehen hat und was das Wort Gottes darüber sagt, ist dem echt total entgegengesetzt. Deshalb brauchen wir Fundamente aus dem Wort. Und so aus unseren seelsorgerlichen Erfahrungen heraus in unserer Gemeinde haben wir schon mehrmals feststellen können, dass viele Leute eben auch ohne Fundament in die Ehe gestartet sind und dass das schon Schwierigkeiten oder Probleme erzeugt und schwierige Situationen einfach hervorbringt. Von daher ist das Fundament sehr, sehr wichtig. Und das ist so die erste Tatsache. Die Ehe ist eine Erfindung von Gott. Die Bibel sagt, dass alles, was von Gott kommt, vollkommen und gut ist. Und somit sollten wir auch voller Glauben sagen können, dass es so ist. Ganz gleich, was wir vielleicht im Augenblick erleben oder wie der Ist-Zustand ist. Aber das, was Gott geplant hat, ist wirklich gut. Und es gibt eine Menge Verheißungen im Wort Gottes, speziell für die Ehe. Und all das soll in unser Leben kommen. All das soll stattfinden. All das an Segen, an Wohlergehen sollen wir erleben. Und darüber hinaus auch austeilen können. Also die Ehe ist eine Erfindung Gottes und demzufolge, wenn wir sie leben, nach dem Rahmen und den Linien und den Ordnungen des Erfinders, dann werden wir eine wunderbare, glückliche, herrliche Ehe haben. Das ist ja auch im technischen Bereich irgendwie sinnvoll, wenn wir uns ein technisches Gerät anschaffen. Die Bedienungsanleitungen sind ja inzwischen fast so dick wie ein Lexikon, dass wir dann das Gerät so bedienen und gebrauchen, wie es in der Anleitung steht. Das gibt eine gewisse Garantie, dass das Gerät lange funktioniert. Und mit Ehe ist das ähnlich. Wenn wir Ehe so verstehen und so leben, wie der Erfinder des Ganzen gesagt hat, dann werden wir in all das hineinkommen, was er verheißen hat. Und das ist einfach völlig entgegengesetzt von dem, was in unserer Gesellschaft darüber gedacht wird und was als allgemeine Ideen oder Meinungen anerkannt sind. Und es ist einfach wichtig, dass wir das registrieren. Mir kommt eine Schriftstelle in den Sinn, ich glaube, die ist im Philipperbrief, dass der Herr uns herausgerissen hat aus dem diesseitigen, aus diesem Zeitlauf, aus dem, was hier in der Welt stattfindet. Herausgerissen. Das ist das richtige Wort dafür. Er hat uns erlöst und herausgerissen aus dem, was allgemein um uns herum geschieht und wo Menschen, die nicht errettet sind, unter der Macht der Finsternis leben und diesen Gesetzen dieser Welt unterworfen sind. Der Herr hat uns dort herausgerissen und deshalb leben wir nach völlig anderen Kriterien und Werten und Maßstäben als Menschen, die nicht errettet sind. Also wenn wir so ganz am Anfang in die Bibel schauen, sehen wir, dass Gott ganz persönlich beteiligt war und direkt beteiligt war an der Erschaffung von Adam und Eva und dass Gott die Idee hatte, dem Adam die Eva zu geben und dass Gott das inszeniert hat, dass sie auch vereinigt sind als Mann und Frau. Ich denke, dass wir alle den Anfang der Bibel so ungefähr kennen. Und das ist schon erstmal wichtig, so als Grundlage, das hat alles Gott inszeniert. Die ganze Initiative dafür ging von ihm aus. Er hat den Mann geschaffen, er hat festgestellt, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Er hat die Frau geschaffen, er hat die beiden zusammengebracht. Das war alles Gottes Werk. Das ist alles von ihm. Also so können wir sagen, dass Gott ihr erdacht, offenbart und auch eingesetzt hat. Und wir können es deutlich sehen in unserer Gesellschaft um uns herum, dass immer dann, wenn Humanismus oder Religiosität in einer Gesellschaft vorherrschen, dass dann der Standard für Ehe herabgesetzt wird. Das ist, denke ich, deutlich zu sehen, dass das dann immer die Folge ist. Und deshalb, wenn wir in dem göttlichen Standard für Ehe leben wollen, dann bedeutet es, dass wir notwendigerweise alle eine lebendige Beziehung zum Herrn brauchen. Das ist so die Bedingung dafür. Und ich glaube auch, dass der Herr dem Zustand unserer Ehe weit mehr Bedeutung beimisst, als die meisten Christen denken. Und ich vermisse, oder anders ausgedrückt, das Maß, wenn man allgemein schaut, was im Moment an Lehren auch kommt und was an Büchern veröffentlicht wird, der Bereich, wo man sich mit dem Thema Ehe und Familie befasst, im christlichen Bereich, ist mir viel zu schmal oder zu klein. Ich empfinde das so, dass das Thema Ehe und Familie zu sehr ein Randthema ist, wenn man allgemein schaut, was im Moment an Lehren auch kommt und was an Lehre gegeben wird im Leib Christi und an Büchern veröffentlicht wird. Ich bin überzeugt, dass Gott dem mehr Bedeutung beimisst, weil die Ehe ja das prophetische Bild ist für die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde und weil es diesen Aufbau gibt, gute Ehen bedeutet gute Gemeinden bedeutet eine gute Gesellschaft. Und dort, dass alles zu Hause in den eigenen vier Wänden startet, was wir irgendwo mal da draußen vollbringen wollen, empfinde ich, dass der Bereich zu schmal ist und irgendwie unterbelichtet. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass wir hier das Ehe-Seminar miteinander haben, weil ich denke, dass das ein enorm zentrales und wichtiges Thema ist. Und ich denke, wir gucken mal in diese ganz bekannte Stelle im Epheser 5. Die wollen wir auch mal zusammen aufschlagen. Über Ehe. Ich lese uns das mal vor, Epheser 5 ab 21. Bin ich ganz sicher. Zumindest in meiner Bibel ist es gerade zwischen dem Vers 21 und 22 eine Überschrift. Ich weiß nicht, ist das in mehreren Übersetzungen so? Also die Überschriften sind ja manchmal hilfreich, aber die kommen ja nicht aus dem Urtext, die sind ja von Leuten hinzugefügt. Und die Überschrift ist hier einen Vers zu tief. Also wenn wir von dem Eheleben und eines geisterfüllten Gläubigen reden, wie das bei mir überschrieben ist, dann muss die Überschrift über dem Vers 21 stehen. Und da beginne ich mal zu lesen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Das ist ja eine sehr bekannte Passage zum Thema Ehe. Und wir werden da noch auf verschiedene Teile auch eingehen in diesen Tagen. Worauf es mir jetzt erstmal ankommt, ist der letzte Satz: Dieses Geheimnis ist groß. Ehe ist ein Geheimnis. Ich habe mich da mal schlau gemacht. Und das Wort Geheimnis, was hier verwendet wird, danke dir. Das hat ein bisschen eine andere Bedeutung gehabt damals, als das heute der Fall ist. Es kennzeichnete die Form des Wissens, welches wertvolle Vorteile verschaffte, die jedoch auf eine bestimmte Gruppe von Menschen begrenzt war. Und um Zugang zu diesem Wissen haben zu können, musste man zuerst zu dieser Gruppe von Menschen gehören. Das ist so ungefähr die Definition von dem Wort Geheimnis, was hier steht, zur damaligen Zeit. Also es geht um eine Form von Wissen, das man nur hat, wenn man zu einer gewissen Gruppe von Menschen gehörte. Und dass man erst Zugang zu diesem Wissen hat, wenn man zu dieser Gruppe von Menschen gehört. Also was Paulus so zum Ausdruck bringt, ist, es gibt ein verborgenes Wissen, was eine Ehe zu dem machen kann, was sie sein soll. Und dass eben nur die Menschen dieses Wissen erhalten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder bestimmte Entscheidungen treffen. Vielleicht erstmal bis hierhin. Dieses Geheimnis ist groß, bezieht sich auf die Verse, die wir davor gelesen haben. Geheimnis Ehe. Und da wollen wir mal gehen zum Malachi 2 und lesen dort mal ab Vers 13. Malachi Kapitel 2. Ab Vers 13. Also diese Passage ist so eine Art Bestandsaufnahme Gottes mit seinem Volk. Und Gott sagt, und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eure Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Und ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Also allgemein stellt Gott ja fest, dass sie nicht diese Art von Lebensqualität hatten, die er vorgesehen hatte und die er ihnen geben wollte, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, um in ihr verheißenes Land zu kommen. Und dann spricht Gott verschiedene Bereiche an, in denen sie versorgt hatten, unter anderem ihre Ehen. Und hier lesen wir, dass Gott hier in Bezug auf die Ehe von einem Bund spricht. Diese letzte Passage von Vers 14, wo sie doch die Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Also offensichtlich hatten die Israeliten zu dieser Zeit auch so ihre eigenen Maßstäbe über Ehe und ihre eigenen Bedingungen. Und irgendwie legten sie selbst fest, wann Ehen beginnen oder auch beendet werden konnten. Und interessant ist in dieser Passage, dass all ihre religiösen Aktivitäten, die ja im Vers 13 erwähnt werden, überdeckt mit Tränen den Altar des Herrn mit Weinen und Stöhnen, weil er eure Opfergabe sich nicht mehr zuwendet. Dass all ihre religiösen Aktivitäten offensichtlich ihre Ehen nicht erfolgreich machen konnten. Und trotz der Gebete ihre Ehen nicht gut waren oder sie in ihren Ehen versorgten. Und ich denke, das ist ein vergleichbarer Zustand auch mit den Christen unserer Zeit. Dass also all das an religiösen Aktivitäten, was da ist, an Gottesdienste oder Gemeindeabende besuchen oder Lobpreis oder Gebet, trotzdem den Zustand der Ehen nicht automatisch gut macht oder besser macht. Was wir aus dieser Stelle mitnehmen wollen, ist also zum einen die Tatsache, dass trotz ihrer religiösen Aktivitäten ihre Ehen nicht gut waren und dass Gott hier diese Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau, als einen Bund bezeichnet. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da heute Verständnis bekommen. Und das haben wir im Vorfeld gebetet, das ist mir sehr auf dem Herzen, ist der Heilige Geist, das Werk tut heute Abend und in uns Verständnis und Offenbarung gibt über das Wesen eines Bundes. Wenn wir darüber Offenbarung haben in unserem Herzen, dann wird sich unsere Ehe massiv verändern. Deshalb ist mir das wichtig, dass das ganz am Anfang kommt und dass der Heilige Geist dieses Werk tut. Kurioserweise, ich habe schon viele Male über diese Themen gelehrt, über den Bund zu lehren, ist immer extrem schwer. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe jedes Mal die Erfahrung gemacht, dass das enorm schwer ist, über den Bund zu lernen. Es scheint tatsächlich so, dass bei diesem Thema massiv etwas dagegen aufsteht aus der Finsternis. Deshalb war das wirklich mein Hauptgebet in den letzten Tagen, dass der Heilige Geist uns darüber Offenbarung gibt. Wenn wir das erreichen, dieses Wochenende, dann haben wir gewonnen. Weil, wenn wir da Ansätze davon erkennen, was ist ein Bund und was bedeutet das, dann wird in unserer Ehe Segen hineinkommen und wir werden negative und verkehrte Dinge überwinden können. Also nach Gottes unveränderlichen Plan ist die Ehe ein Bund. Und das ist eine total andere Qualität als eine Partnerschaft oder ein Versuchungsmal zusammen oder was auch immer man da im Allgemeinen so drüber sagt. Das ist eine völlig andere Qualität. Also, der Ehebund hat zwei verschiedene Ebenen. Das ist auch, gehört zum Fundament, ich sag mal, das ist einfach Grundwissen. Die eine Ebene ist diese Ebene zwischen den beiden Menschen, die diesen Bund eingehen, und die andere Ebene ist zwischen diesen beiden Menschen und Gott. Da will ich uns mal die Schriftstelle auch dazu lesen aus Prediger 4. Also zumindest als wir noch in lutherischen Kreisen verkehrten, war das so die Standardtextstelle bei Eheschließungen. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Also die ersten Beispiele betreffen alle die Ebene zwischen den beiden Personen, zwischen Mann und Frau. Und dieser letzte Satz, eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen, meint diese Dimension der beiden Gläubigen zum Herrn. Und es ist tatsächlich so, dass ein Tau aus drei Hauptadern besteht und dass das zerreißfesteste Tau ist, was man flechten oder herstellen kann. Also würde man bei einem Seil eine vierte Ader mit hineinflechten, wäre das nicht fester. Sondern der optimale Kraftschluss zwischen den Adern ist dann gegeben, wenn es drei sind. Das habe ich mal nachgelesen in irgendeinem Lexikon, dass das bei Seilen oder Schnüren so ist. So dass also diese dreifache Schnur so das Muster ist für die christliche Ehe. Der Mann, die Frau und Gott. Und in der Praxis ist also tatsächlich das stärkste oder reißfesteste Seil eines, was aus drei hauptsächlichen Adern geflochten ist. Also das Prinzip, was diese drei Adern zusammenhält, ist der Bund. Und über das Wesen des Bundes möchten wir uns da auch verschiedene Schriftstellen anschauen. Und deshalb sagte ich das vorhin, dass mir das so wichtig war, dass der Heilige Geist uns das offenbart, weil wir in der Bibel eine Schriftstelle finden, dass, wo auch der Bund mit Geheimnis bezeichnet wird und dass das nicht einfach jeder erkennt. Oder dieses Wissen, diese Erkenntnis darüber ist nicht einfach jedem zugänglich. Psalm 25, Vers 14, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Hier ist also auch wieder der Bund mit einem Geheimnis bezeichnet, was der Herr denen offenbart, die ihn fürchten und die danach suchen und die ihr Herz aufmachen. Also um darüber Offenbarung zu erhalten, brauchen wir Furcht Gottes und eine demütige Haltung. Das ist so die Voraussetzung dazu, dass wir Offenbarung bekommen über das Geheimnis des Bundes. Und der Bund ist die Grundlage unserer Ehebeziehung. Und jetzt wollen wir uns verschiedene Schriftstellen anschauen, wo beschrieben wird im Wort Gottes, wie ein Bund geschlossen wurde, was uns dann mehr und mehr Licht hineinbringt und mehr offenbart über das Wesen eines Bundes. Also eine Schriftstelle ist in Jeremia 34, Abvers 18. Das ist zwar eine Passage, wo es auch darum geht, dass Leute den Bund übertreten haben, aber wir erfahren dabei, wie zu dieser Zeit ein Bund geschlossen wurde. Jeremia 34, 18. Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie mit mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, das sie entzwei geschnitten und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Die Obersten von Judäa und die Obersten von Jerusalem und die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. In dieser Passage können wir sehen, dass damals der Bund geschlossen wurde, in dem Tiere geschlachtet wurden, und zwar indem sie in zwei Hälften getrennt wurden und die beiden Hälften der Tiere wurden gegenüber auf den Boden gelegt und diejenigen, die den Bund miteinander schlossen, gingen dann zwischen den beiden Hälften der Tiere hindurch. Das war die Art, wie ein Bund geschlossen wurde. Anderes Beispiel, denke ich, was uns vielleicht bekannter ist, ist aus 1. Mose 15, als Gott mit Abraham oder damals noch Abraham den Bund schloss. Das ist 1. Mose 15, ab 7. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Dann überspringe ich mal die Passage, die hat zwar auch eine prophetische Bedeutung, aber darum soll es uns heute nicht gehen. Und dann gehen wir mal zu Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Was wir aus diesen Schriftstellen bisher mitnehmen können, ist, für Das Schließen eines Bundes war immer ein Opfer notwendig. Hier in diesem Falle waren es verschiedene Tiere. Einen Bund miteinander zu schließen bedeutete, dass man in totaler Verbindlichkeit sich dem anderen verpflichtet. Und das wurde deutlich gemacht, indem Tiere geopfert wurden und die in der Mitte geteilt wurden. Die Tiere symbolisieren den eigenen Tod, wenn man in einen Bund eintritt. Also das haben wir gesehen in der Jeremia-Stelle und auch hier an der Passage, wo wir sehen, wie Gott mit Abraham den Bund schloss. Das bedeutet, beide Bündnispartner erklären, dass sie gestorben sind und dieses Opfertier an ihrer Stelle starb. Bis hierher, was das Alte Testament betrifft, und wir haben darüber auch Aussagen im Neuen Testament. Und da lese ich uns mal eine Passage aus dem Hebräer 9, ab Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Jetzt ist die Frage vielleicht vordergründig, was hat das jetzt mit dem Bund zu tun? Interessanterweise, im Hebräischen und im Griechischen gibt es keinen Unterschied zwischen dem Wort Bund und Testament. Das ist ein und dasselbe Wort. Wir haben gerade gelesen, ein Testament, was jemand schreibt, wird nur in Kraft treten, wenn die Person, die es geschrieben hat, tot ist. Und das hat etwas mit dem Bund zu tun. Also zwei Bündnispartner sterben füreinander und das Opfer, was geopfert wird, stirbt stellvertretend an ihrer Stelle und symbolisiert dieses für den anderen in den Tod gehen. Also wer einen Bund eingeht, geht ihn durch den Tod ein. Und wer durch die Stücke der Opfertiere geht, gibt damit das Recht auf, für sich selbst zu leben. Und wir hören das ja alles mit dem Hintergrund, wir sprechen hier über Ehe und dass unsere Ehe ein Bund ist. Und ich denke, dass uns da schon Facetten aufleuchten, was hat das mit mir ganz konkret persönlich zu tun. Also man lebt nicht mehr für sich, sondern man lebt für den anderen. Die Interessen des anderen sind jetzt höher und wichtiger als meine eigenen. Und im Wort Gottes können wir das sehen, wie ernst Gott selbst diesen Bund genommen hat und wie absolut verbindlich das für den Herrn war. Wir kennen alle die Geschichte, dass dann dieser verheißene Sohn Isaak auf die Welt kam. Und ich denke, dass das für Abraham eine Riesenfreude war. Und dann kommt der Moment, wo Gott sagt, opfer mir deinen Sohn. Dass Gott ihm das sagen konnte oder ihm das fragen konnte, war auf der Basis des Bundes, den sie miteinander hatten. Einen Bund miteinander zu haben, bedeutet nämlich, alles was deine ist, ist mein. Und alles was meine ist, gehört dir. Und deshalb hatte Gott ein Recht, weil sie diesen Bund miteinander hatten, ihm zu fragen, ob er seinen Sohn Isaak opfert. Und Abraham hatte die Bündnisbeziehung verstanden. Deshalb war er bereit, das zu tun. Das ist eine gewaltige Dimension und das hat einen Tiefgang, wo wir, denke ich, jetzt schon feststellen, das hat mit dem Partnerschaftsgeplänkel unserer Gesellschaft gar nichts gemein. Wir sind da auf einer völlig anderen Ebene. Und wir kennen die Geschichte, dass Abraham gehorsam ist, da tagelang zu diesem Berg geht. Ich meine, er war mit seinem Sohn unterwegs. Der Sohn war in einem Alter, wo er das verstanden hat. Allein anhand der Frage, dass er sagte, wir haben Holz, wir haben ein Altar, wo ist das Opfer? Daraus kann man schließen, dass Isaak wusste, wie man ein Opfer bringt. Und Abraham geht bis dorthin, dass er seinen Sohn da bindet und auf diesen Altar legt. Und in dem Moment greift Gott ein und sagt, hier ist das Opfertier da im Gebüsch. Und Gott konnte das zu Abraham sagen, weil wenn man einen Bund miteinander hat, dann gehört das Wertvollste, was wir haben, dem anderen. Das meint Bund. Und wenn wir weitergehen im Wort Gottes, sehr viele Jahre später, hat Gott seinen Sohn gegeben für die Nachkommen Abrahams. Es war auf der Basis des Bundes. Bloß, dass Gott nicht im letzten Moment seinen Sohn begnadigt hat, sondern Gott hat seinen Sohn tatsächlich geopfert am Kreuz. Das hat alles was mit dem Bundesschluss zu tun, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Und im Hebräerbrief werden wir ja alle als Nachkommen Abrahams bezeichnet. Und Gott, so wie Abraham von seiner Seite her bereit war, seinen Sohn zu geben, war Gott später bereit, seinen Sohn zu geben für die Nachkommen Abrahams. Das geschah auf der Ebene des Bundes. Das ist so gewaltig. Vor einiger Zeit habe ich eine Lehre gehört von einem Prediger über diese sehr bekannte Geschichte, wo die Philister gegen das Volk angetreten sind und der Goliath lästert und die ganze Armee der Israelis hat Angst und Saul wusste auch nicht mehr, was er machen soll. Und David kommt dann dahin und besiegt Goliath. Und dass David dort angereist ist und als einziger von den ganzen israelischen Männern den Plan hatte und gesagt hat, wer ist dieser Unbeschnittene, dass er die Armee des lebendigen Gottes verhöhnt? Das drückt aus, dass David wusste, wer ist dieser Typ, der keinen Bund hat? Weil unbeschnitten zu sein bedeutete, die hatten keinen Bund mit Gott. Weil David wusste, ich habe einen Bund mit Gott und damit sind alle meine Feinde Gottesfeinde. Weil David in dieser Bündnisbeziehung mit Gott lebte, deshalb konnte er als einziger so auftreten und sagen, wer ist dieser Unbeschnittene? Der Typ hat keinen Bund, den ich habe. Und damit sind alle meine Feinde seine Feinde. Dorther kam diese Power von David, weil die ganze Armee war ja eingeschüchtert. Das ging ja mehrere Tage, dass Goliath die verhöhnt hat und die hörten auch fein ordentlich fleißig zu, sich verhöhnen zu lassen und sich noch kleiner zu fühlen, als sie waren. Also an der Geschichte kann man auch viele andere Dinge lernen. Es ist nie ratsam, dem Feind lang und ausführlich zuzuhören. Aber dass David auftreten konnte und sagen konnte, wer ist er, das hatte nichts damit zu tun, dass David sich selber sehr stark fühlte, sondern David wusste, ich habe einen Bund mit dem Herrn und alle meine Feinde sind jetzt seine Feinde. Das ist Bund. Das ist gewaltig. Und jetzt haben wir diesen neuen Bund durch das vollkommene Opfer von Jesus. Der Hebräerbrief spricht davon, dass dieser Bund eine höhere Qualität hat. Und auch zu diesem Bund brauchte es ein Opfer, nämlich Jesus selbst. Auch beim Schluss dieses Bundes floss Blut, nämlich das Blut des Lammes. So wie im Alten Testament das Blut der Tiere in die Mitte floss. Und die, die den Bund schlossen, dort durch die Tiere hindurchgingen. Das bedeutet, dass jede Ehe, die zustande kommt, auf der Grundlage des neuen Bundes oder des Opfers von Jesus zustande kommt. Das ist der Ehebund, von dem die Bibel spricht. Und ich lese uns mal noch diese Passage aus Römer 6 vor, wo das so zusammengefasst ist, dass wir durch dieses Opfer von Jesus in diesem neuen Bund mit ihm leben. Das ist Römer 6 ab 1. Was sollten wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und eine andere Schriftstelle, die in dem Zusammenhang wichtig ist, dieser bekannte Vers aus Galater 2,20: Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also Jesus war dieses vollkommene Opfer am Kreuz, und auf diesem Opfer beruht der Bund einer Ehe. Und logischerweise ist ohne Offenbarung darüber und ohne, dass man in dieser Beziehung mit Jesus lebt, der Standard, den Gott für Ehe eigentlich hat, gar nicht erreichbar. Das ist das, was die Bibel sagt. Das heißt also für Eheleute, beide wissen, der Tod am Kreuz war mein Tod. Wir sind gleich gemacht mit seinem Tod durch unsere Taufe, laut Römer 6. Und jetzt lebe ich nicht mehr selbst, sondern jetzt lebe ich für den anderen. Das ist das tiefste Wesen des Ehebundes. Alles, was der Mann besitzt, gehört der Frau. Alles, was die Frau besitzt, gehört dem Mann. Wir halten nichts mehr zurück. Also ich denke, wir können sehen, dass das schon eine andere Qualität hat als so eine allgemeine Partnerschaft. Und dann wissen wir, dieser Tod, dass wir beide, Mann und Frau, in den Tod von Jesus gleichgemacht sind und jetzt Christus in uns lebt, wir nicht mehr selbst, dass dieser Tod, dieser gemeinsame Tod, neues Leben hervorbringt. Und dass dieser Bund durch die körperliche Vereinigung vollzogen wird. Und dass das wiederum Frucht hervorbringt. Und wenn also ein Bund führt zu einem geteilten Leben und damit zu Fruchtbarkeit. Ein Leben, was nicht geteilt wird, bleibt fruchtleer. Das heißt, die Grundfrage, wenn wir Offenbarung haben über den Ehebund, ist nicht mehr, was kann ich bekommen, was habe ich davon, was bringt mir das, sondern die Grundfrage, wenn wir Verständnis haben über Bund, ist, was kann ich geben, was ist wichtig für den anderen, geht es ihm gut? Das ist die Frage, die steht, wenn wir über Bund Verständnis bekommen. Nicht mehr, was kann ich bekommen, sondern was kann ich geben? Also man sagt, ich gebe mein Leben für dich hin und finde in dir mein neues Leben. Und das ist, denke ich, das Geheimnis wahren Lebens und auch wahrer Liebe. Das ist das, was Gott geplant hat und was Gott in Ehe hineingelegt hat. Und wir haben ganz am Anfang, also Epheser 5 gelesen, dieser prophetische Vergleich, die Beziehung zwischen Mann und Frau, das prophetische Bild zwischen dem Verhältnis Jesus und der Gemeinde. Und Jesus und die Gemeinde stehen in Beziehung zueinander durch den Bund. Jeder, der von Neuem geboren wird, ist in den neuen Bund hineingekommen mit Jesus. Deshalb ist es so bedeutungsvoll, was wir für Ehen führen. Weil unser Dasein, unsere Ehe, Existenz unserer Familie, das ist die prophetische Botschaft an die Welt. Ungläubige Leute sollen an unserer Ehe erkennen können, welche innige Liebe und welche Beziehung besteht zwischen Jesus und der Gemeinde. Das ist das, was das Wort uns zeigt. Und immer dann, wenn das Wort uns etwas gebietet und wenn das Wort uns etwas zeigt, dann ist es auch möglich. Es ist ganz wichtig, dass wir da Glauben haben. Das ist etwas, was ich vom Hartwig Henkel gelernt habe. Jedes Gebot ist eine Verheißung. Gott gebietet nichts in dem Wissen, das ist sowieso nicht zu schaffen. Und dann fühlen sich alle schlecht und dann habe ich alle schön klein gehalten. Sondern jedes Gebot ist immer eine Verheißung, weil Gott gibt nur Gebote, wo er weiß, die sind erreichbar. Und wenn man darin lebt, dann ist es der totale Segen. Und ich glaube, diese Art von Ehe, dass die Frage steht, was kann ich geben, das ist wirklich das Geheimnis von wahren Glücks. Und ich denke, die drei wichtigsten Beziehungen, die ein Mensch haben kann, ist die Beziehung des Gläubigen zu Gott, die Beziehung zum Ehepartner und die Beziehung zu Glaubensgeschwistern. Also von daher, auf dem Hintergrund all dieser Schriftstellen, ist Ehe kein Experiment, sondern Ehe ist eine Verpflichtung. Und deshalb lohnt es sich auch, sich auf Ehe vorzubereiten. Und wir alle sind in Gemeinden und junge Leute lernen sich kennen und wollen heiraten. Und wir alle haben die Verantwortung, auch wenn wir vielleicht die Vorbereitung nicht hatten und uns das vielleicht, als wir heirateten, keiner sagen konnte, dass wir Leute in unserem Umfeld, die gläubig sind und den Ehebund eingehen wollen, dass wir diese Leute darauf vorbereiten. Das ist echt unsere Verantwortung. Weil im seelsorgerlichen Bereich sehen wir, dass viele Ehen schon so einen verkehrten Start hatten, dass Schwierigkeiten und Probleme damit eigentlich schon vorprogrammiert wurden. Also die Ehe ist kein Experiment, mal gucken, wie es geht, sondern Ehe ist Verpflichtung. Und das soll uns so der Ansporn sein. Gott hat Freude daran, sich zu offenbaren. Und Gott will das zu einem ganz großen und wichtigen Teil tun über unsere Art von Ehe, die wir haben, und über unsere Familie. Und das soll und kann einen riesen Unterschied machen zu dem, was in unserer Gesellschaft allgemein geschieht. Und das ist ein Zeugnis für den Herrn. Das ist der Plan, den er hat. Also er will sich durch uns offenbaren. Und wir können prophetisch sein, auch wenn wir nicht die Gabe der Prophetie praktizieren können oder keine Propheten sind. Wir alle können damit prophetisch sein, indem wir durch unsere Ehe zeigen, was für eine Liebe ist von Jesus zur Gemeinde und von der Gemeinde zu Jesus. Also deine Ehe kann eine prophetische Botschaft sein und kann demonstrieren die Einheit, die nur eine Bündnisbeziehung hervorbringen kann. Also Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist mir sehr wichtig, weil, also wir sind ja viel so in russischen Breitengraden unterwegs und also fast ausnahmslos, selbst wenn die Männer ganz wenig aus dem Wort kennen, kennen sie ganz sicher die Schriftstelle, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Das ist so bisher so meine Erfahrung aus den letzten Jahren Dienst. Wir haben auch schon Russland-Ehe-Seminare gemacht. Also die Schriftstelle kennen die Männer. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Das steht im Wort Gottes. Deshalb ist mein Beitrag dazu, die Schriftstelle Epheser 5, 25. Das ist der Vers für die Männer. Der Vers 25 ist für Männer geschrieben, in erster Linie. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also wenn du nicht weißt, wie du deine Frau lieben sollst, denk drüber nach, was Jesus für die Gemeinde getan hat und was er für die Gemeinde tut. Das ist der Vers für die Männer. Und der Vers 24, der ist für die Frauen. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Das ist der Vers, der für die Frauen geschrieben ist, in dem die Frauen lesen und beherzigen sollen. Ich habe da immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, dass die Männer immer den Vers für die Frauen so gut zitieren können. Und der Vers, wo ich vorhin sagte, die Überschrift steht ein Vers zu tief, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, der ist für beide. Der ist für beide geschrieben. Also Christen sollen mit ihren Ehen die Liebesbeziehungen zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln. Und so können wir durch unsere Taten prophetisch sein. Das ist, was das Wort uns sagt. Und das ist es, was der Herr uns geben will. Wenn wir über diese Problematik Bund nachdenken, was Gott dort getan hat, dieser Bundesschluss mit Abraham, Zum einen können wir sehen, dass dieser Bund über tausende von Jahren steht, seine Gültigkeit hat. Wir können sehen, dass Abraham das absolut ernst nahm und auch Gott das absolut ernst nahm. Schon in dem Moment, wo Gott dem Abraham das Versprechen gab, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, mehr wie die Sterne am Himmel oder der Sand am Meer. Schon da wusste Gott, als er das sagte, dass er seine Seite des Bundes halten würde und Jesus opfern würde. Also auf dem Hintergrund können wir sehen, Ehen einfach zu beenden oder zu sagen, das ist jetzt hier schwierig und jetzt reicht es mir und jetzt machen wir hier ein Ende und jetzt machen wir eben eine Scheidung. All das ist auf dem Hintergrund schwer denkbar. Und dann die Bündnisbeziehung, die wir haben durch das Opfer von Jesus, der uns von Neuem geboren hat, neues Leben gegeben hat, wo Blut geflossen ist, nämlich sein Blut und er selber das Opfer war, was sich hingegeben hat. Und auf dieser Grundlage ist unsere Ehe geschlossen. Vielleicht war uns das damals nicht bewusst. Vielleicht war das überhaupt nicht die Lehre zu der Zeit. Aber das spielt keine Rolle. Wir sind heute hier und ganz egal, wo wir da vielleicht herkommen, ganz egal, ob das damals auf unserem Schirm war oder nicht. Wir haben heute die Gelegenheit, wir haben jetzt die Gelegenheit, in diese Dinge hineinzukommen. Und das ist mir so wichtig für heute Abend oder heute Nacht. Wenn du feststellst, vor dem Hintergrund eines Bundes, da gibt es schon ein paar Sachen, die muss ich korrigieren. Da gibt es Dinge, da muss ich umkehren. Da sind meine Haltungen absolut nicht konform mit dem, was ein Bund ausdrückt. Dass du reagierst. Und dass du das in dein Herz hineinlässt und wenn du da Dinge klar werden, wenn dir da Dinge auffallen, dass du das nicht einfach abwartest, bis es wieder vergeht. Das wäre mir wichtig. Dieses Kapitel Römer 6 sagt aus, dass wir in seinen Tod hineingetauft worden sind und dass jetzt Christus in uns lebt und nicht mehr wir selber. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wenn wir von Neuem geboren sind und Jesus nachfolgen, bedeutet das, wir haben unser Eigenleben, unseren Eigenwillen, unser Ich-Will, haben wir unter die Herrschaft von Christus gegeben. Er ist jetzt unser König. Er ist jetzt der Herr. Er regiert jetzt mein Leben. Und wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus leben, dann wird das in der Beziehung zu unserem Ehepartner sich auch so auswirken. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, heute Abend auf dem Zimmer oder man geht noch mal eine Runde spazieren, wenn euch da Dinge auffallen, wenn ihr merkt, da bin ich ja ganz woanders. Der Gedanke, was kann ich bekommen, was kann ich geben? Wo dir all die Dinge einfallen, die an dem anderen irgendwie vielleicht immer verkehrt waren. Oder das ganze Thema, was Ehen so in Mitleidenschaft bringt, dass wir eine Menge an Ansprüchen in uns haben, an den anderen. Ansprüche, wo wir erwarten, das hat der andere zu bringen, das hat er zu tun, das erwarte ich. Und warum geht das nicht? Und noch schlimmer ist es, wenn wir Ansprüche haben in unseren Herzen und die nicht aussprechen. Wenn wir das mal im Licht des Bundes betrachten, wo wir eigentlich an den Ort kommen sollen, dass wir alle unsere Ansprüche hinlegen, niederlegen, weil wir nicht in der Position sind, Dinge zu beanspruchen, weder Jesus gegenüber noch unserem Ehepartner gegenüber, dass wir uns da Zeit nehmen, dass wir da vielleicht noch ein Stück beten, noch ein Stück nachdenken oder vielleicht auch miteinander da über Dinge sprechen. Weil wir haben nicht eine volle Woche vor uns oder 14 Tage, wo man da langsam tief reinkommt um die Problematik. Wir haben ja nur heute Morgen und ein paar Stunden am Sonntag. Und das kann eine Möglichkeit sein. Wenn der Heilige Geist da konkrete Dinge aufschließt, lass die nicht einfach liegen oder warte nicht einfach ab, bis es wieder nachlässt, bis es nicht mehr innerlich zwickt. Reagier darauf. Redet da miteinander. Kehrt voreinander um, wo ihr merkt, oh, da war ja meine Haltung total anders. Mir ging es überhaupt nicht mehr um, was kann ich geben. Und in meinem Blickfeld war überhaupt nicht mehr die Frage, wie geht es dir und was ist für dich gut und was brauchst du und was hätte ich dir geben können und wie hätte ich dir dienen können. Und das betrifft hin und her. Also, dass die Männer das Haupt sein sollen, hat nichts damit zu tun, dass jetzt Männer nur noch daran interessiert sein sollten, was kann die Frau mir geben. So eine, gibt so eine übelste und so ein schlimmes, falsches Verständnis von diesem Hauptsein. Hauptsein, wie es die Bibel auch sagt, es hat ganz, ganz viel zu tun mit vorne dran stehen, Sicherheit geben und Schutz geben. Für alles die Verantwortung übernehmen. Das heißt Hauptsein. Das heißt, wenn es auf die Lampe gibt, bitte zuerst zu mir. Das heißt, ich bin Haupt. Wenn irgendwas an meine Ehe ran will, wenn irgendwas an meine Familie ran will, über mich, das meint Hauptsein. Das meint nicht dieses Zuhause mit der Faust auf den Tisch hauen, mit dem vermeintlichen Recht, dass ein Mann rumschreien kann und zornig sein kann und sich da irgendwie austoben kann. Und die Frau hat alles zu machen und zu tun. Und immer dort, wo falsche Religionen oder Humanismus einzieht, sinkt der Standard für Ehe extrem. Wir haben jetzt ein ganz junges Beispiel, wo wir in Albanien waren. Und dieses Land inmitten von Europa in Kulturen lebt, die wirklich urigst finster sind. Finsterer geht es fast nicht mehr. Und wo da dieses Verständnis von Mann und Frau so extrem pervertiert wird. Und die Frauen erziehen die Kinder, gehen arbeiten und schuften sich fast zu Tode. Und du läufst durch eine mittlere Stadt und die Cafés und die Bars und die Restaurants sind voll von Männern aller Altersklassen den ganzen Tag. Und alles, was die Männer tun, ist Fußball anschauen, über Politik reden und Kaffee trinken. Es ist echt extrem. Wir waren dort in einer für Albanien mittelgroße Stadt und ein Kaffee am anderen, nachmittags, voll mit Männern, die Kaffee trinken und wichtige Gespräche führen. Und in der Zeit arbeiten die Frauen und erziehen Kinder, bringen Haushalt in Ordnung und kämpfen zum Teil ums Überleben. Also Hauptsein vom Wort Gottes her. Wenn wir wissen wollen, was meint das alles, Haupt zu sein, überlegt euch immer, was heißt es, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist? Und was hat er getan, um die Gemeinde zu retten, um Menschen ins Reich Gottes zu bringen? Und wie ist er Haupt? Das hat ganz viel zu tun mit Verantwortung übernehmen, Schutz geben, Wegweisung geben, wissen, wo es hingeht, für die Dinge einstehen. Aber ich denke, da kommen wir morgen noch ganz, ganz auf praktische Dinge auch. Worauf es mir ankommt, ist, der Zustand unserer Ehe ist weniger abhängig von den korrekten Formulierungen oder von den einzelnen praktischen Schritten. Die müssen dann auch kommen. Erstmal hat es ganz viel zu tun mit unseren Haltungen. Es hat ganz viel mit unseren Herzen zu tun. Und das möchte ich euch gerne mitgeben für diesen Abend oder für diese Nacht. Wenn du registrierst, meine Haltung ist ja total anders, als was ich jetzt gehört habe über den Bund und was Gott eigentlich für Ehe und Ehebund gedacht hat, dann bitte ich euch, damit umzugehen. Kehrt um, wenn ihr merkt, ich habe hier eine Haltung von Härte oder von Anspruch. Ich bin schon jahrelang eigentlich stinkig, weil meine Frau oder mein Mann das und das nicht tut. Und das muss er aber. Und wieso geht das nicht? Kehr davon um, wenn du feststellst, es geht mal ja die ganze Zeit um mich. In einem Bund geht es aber um den anderen. Also je offener wir uns das reinziehen und bereitwilliger wir sagen, Heiliger Geist, überall dort, wo ich da irgendwo bin, bloß nicht in dieser Linie, bring mich zurück, mach mir da Dinge klar, rede zu mir, offenbare mir Sachen. Umso offener wir da sind, umso mehr wird der Heilige Geist tun können. Wir können heute Abend beten, vorm Einschlafen, Herr, bitte, lass mich heute Nacht träumen, was ich zu tun habe. Gib mir Offenbarung über mich selber. Und wenn euch da schon Lichter aufgegangen sind, setzt euch hin und redet da miteinander und bittet euch um Vergebung. Das ist etwas, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt und wo Wahrheit und Licht einkehrt in unser Leben. Das ist der Start für Wiederherstellung. Na, die weit verbreitete Meinung, das Haupteheproblem ist eine mangelnde Kommunikation. Da gibt es auch statistische Zahlen, wie das Reden miteinander in der Ehe im Allgemeinen abnimmt und wie viele Wörter man dann nur noch redet nach so und so vielen Jahren. Miteinander zu sprechen ist wichtig. aber das ist nicht der Hauptgrund, warum Ehen Schwierigkeiten haben oder am Ende zerbrechen. Der Hauptgrund sind Haltungen. Der Hauptgrund sind die Herzen. Natürlich hat es einen wichtigen Platz, miteinander zu sprechen. Und ich denke, dass da vor allem die Männer auch Hausaufgaben zu machen haben. Ich musste immer so an einer unserer Söhne denken. Wie war es in der Schule? Gut. Das ist ungefähr alles gewesen in den letzten 5, 6 Jahren, was man so aus der Schule gehört hat. Gut. Gut. Also wie gesagt, Kommunikation ist wichtig, aber wie das auch so in psychologischen Eheberatungen ist, dass das das Nonplusultra ist, über was sich alles entscheidet, glaube ich nicht. Die Dinge entscheiden sich grundlegend über unsere Herzen, über unsere Haltungen. Und das war mein Gebet, dass der Heilige Geist da unter uns sein Werk tut. Dass er uns Offenbarung gibt über das Wesen des Bundes. Und dass wir im Blick haben, unsere Ehe ist was ganz, ganz Heiliges. Unsere Ehe konnte zustande kommen, weil der Sohn Gottes gehorsam war bis zum Tod, weil er es auf sich genommen hat, sich am Kreuz umbringen zu lassen. Auf dieser Ebene, durch dieses Opfer, konnte ich in einen Ehebund kommen. Dass wir das als etwas Heiliges sehen, ganz neu. Heiliger Geist, das beten wir, dass du in uns wirkst und wie es in dem Psalmen steht, dass du dieses Geheimnis denen offenbarst, die dich fürchten, Herr. Wir bitten dich um dieses kostbare Werk. Bitten dich, dass du uns dieses Geheimnis offenbar machst. Das, was das bedeutet, in einem Ehebund zu sein. Das Wesen des Bundes. Vater, wir ehren dich darüber, dass du das so absolut treu und verbindlich siehst, dass du mit Abraham damals diesen Bund geschlossen hast und dabei uns heute hier, jetzt an diesen Orten schon im Blick hattest, als Nachkommen von Abraham. Und wir danken dir, Jesus, und wir ehren dich, dass du dich gegeben hast als das vollkommene Opfer. Weil dein Wort sagt, dass das Blut von Böcken und Stieren niemand gerecht machen kann. Aber du, Jesus, bist mit deinem eigenen Blut in das Allerheiligste gegangen. Nicht das, was von Händen gemacht war, sondern das himmlische Allerheiligste. Und wir danken dir, Jesus, dass wir einen Ehebund haben können, weil du dich geopfert hast. Weil du gestorben bist für uns, stellvertretend für uns. Und das bitte ich, Heiliger Geist. Wirke du in uns. Gebrauche diese Nacht, um in unseren Herzen etwas zu tun. Gib uns Träume, gib uns Visionen. Bitte, Heiliger Geist, helf uns, dass wir dort Stolz überwinden können. Dass wir den anderen um Vergebung bitten können. Bitte, Heiliger Geist, tu dein kostbares Werk. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ja, das möchte ich euch auch noch sagen, dass wir eben doch mit mehreren Leuten gekommen sind, damit wir euch dienen können, auch so im persönlichen Gespräch, wenn ihr das möchtet. Das war mir sehr wichtig, dass jetzt nicht nur Christian und ich hier sind und wir dann auch nicht mehr die Zeit hätten, irgendwie Gespräche zu führen, die vielleicht notwendig wären. Von daher, wenn ihr das möchtet, seid ermutigt, da auch unsere Leute, die mitgekommen sind von Zwickau, anzusprechen, wenn ihr sagt, wir wollen da gerne nochmal ein persönliches Gespräch oder eine ganz konkrete Situation, die wir gerne besprechen wollen, oder wir wollen Gebet, wollen einen Rat hören. Also dafür sind unsere lieben Geschwister mitgekommen. Und ich denke, ihr habt es schon beim Vorstellen so gehört, dass wir alle ja auch verschiedene Geschichten erlebt haben, verschiedene Hintergründe. Und so wollen wir euch gerne dienen, wenn ihr das möchtet. Gut. Was ergänzen? Jemand von euch so? Gut, dann wünsche ich euch...